Herzlich willkommen zum 9. Farm-Up Talk, der Podcast von Mein Hof, Mein Weg als Inspiration für die Farm-Up-Szene in Österreich. Wir beschäftigen uns mit Themen, die die zukünftige Land- und Forstwirtschaft betreffen. Mein Name ist Peter Stachel, Innovationsberater für die Landwirtschaftskammer Steiermark, und ich spreche heute mit zwei ExpertInnen über das Thema alkoholfreie Getränke aus bäuerlicher Hand. Sagen Ihnen die Begriffe Sober October, Dry January, Mocktails und Co. etwas? Wenn nicht, hier handelt es sich um alkoholfreie Trends in unserer Gesellschaft. In Österreich wird immer weniger Alkohol getrunken, auch wenn sich der Konsum auf einem sehr hohen Niveau einpendelt, heißt es vom Gesundheitsfonds Steiermark. Bei Jugendlichen zeigt sich ein Trend zu alkoholfreien Alternativen. Das hat auch sehr mit den Social-Media-Kanälen zu tun, denn hier wird oft ein gesunder, fitnesslastiger Lebensstil präsentiert, dem man gerne nacheifert. Ich möchte heute in dieser Runde gemeinsam beleuchten, welche Trends am alkoholfreien Sektor entstehen und welche Möglichkeiten sich hier für die bäuerliche Produktion ergeben. Meine Gäste heute: Nicole Klaus. Sie studierte Romanistik, Publizistik und Kunstgeschichte in Hannover, Lyon und Berlin. Sie ist Foodbloggerin und Autorin. Ihr aktuelles Buch trägt den Titel Alkoholfrei. Und sie ist aktuell als Gastroberaterin und Journalistin tätig, hält Vorträge und entwickelt alkoholfreie Getränke. Frau Klaus ist uns online aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Liebe Grüße nach Berlin. Und unser zweiter Experte ist Georg Thünauer. Er studierte ökologische Landwirtschaft und angewandte Pflanzenwissenschaften mit Schwerpunkt Garten, Obst und Weinbau an der Universität für Bodenkultur in Wien. Er ist Obstverarbeitungsberater für die Landwirtschaftskammer Steiermark und Betriebsleiter eines Bio-Weinguts im Süden von Graz. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Herr Thünauer, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Was sind die Klassiker in der landwirtschaftlichen Getränkeproduktion eigentlich?
Die Klassiker bei den alkoholfreien Getränken sind natürlich die Säfte. Also der klassische Fruchtsaft, direkt gepresst aus den jeweiligen Obstarten, ist der Klassiker. Wir befinden uns aber gerade in einer Zeit, wo man auch dort ein bisschen Innovationen prägt. Wir haben mittlerweile das Thema, dass auch Fruchtsäfte sehr viel Zucker besitzen, und man versucht auch hier ein bisschen kalorienreduziert zu arbeiten. Das heißt, es gibt ganz viele gespritzte, mit Wasser verdünnte Säfte, die mittlerweile am Markt sind, und auch in der Technologie sind unsere steirischen Betriebe so weit, dass man auch Getränke mit Kohlensäure versetzen kann und die trotzdem in der Flasche haltbar bekommt. Das heißt, das sind so die, sagen wir mal, die Klassiker, wo sich der alkoholfreie Trend hin entwickelt.
Mhm. Es gibt eine sogenannte Urprodukteverordnung. Wie sieht es hier mit der, also ist nicht alles möglich, was ich gerne produzieren würde, da werden wir noch später auch mit der Frau Klaus auch sprechen. Wie grenzt einen Landwirt, einer Landwirtin die Urprodukteverordnung ein?
Dazu muss man mal prinzipiell sagen, was ist die Urprodukteverordnung? Die Urprodukteverordnung gibt jetzt gewisse Produktkategorien vor, die ein Landwirt produzieren kann, wo jetzt zusätzlich weder ein Gewerbe notwendig ist dafür und wo man auch sozialversicherungsrechtlich und steuerlich oft pauschaliert ist dafür. Das heißt, das sind einfach Dinge, die er im Nebenerwerb machen kann, der Landwirt, und die dann als Urprodukt auch keine besonderen Aufzeichnungspflichten hervorrufen. Das heißt, das sind einfach die Produkte, die am einfachsten zu handhaben sind für den Landwirt. Und da ist der Klassiker der Saft. Fruchtsaft fällt in diese Urprodukteverordnung, ist ein klassisches Urprodukt. Wir haben den Sirup, der dort reinfällt in die Urprodukteverordnung. Das heißt, auch wenn man Sirup produziert, befindet man sich in dieser Urprodukteverordnung und muss jetzt nicht besonders weit vorausdenken, was hat das für Auswirkungen auf die Sozialversicherung, was hat das für Auswirkungen in steuerlicher Hinsicht. Wenn man dann in den Schritt weitergeht und sagt, wir denken jetzt über neue innovative Produkte nach, die sind dann ganz oft nicht mehr in dieser Urprodukteverordnung drinnen, und somit wird es einfach ein größerer Aufwand, das Ganze zu produzieren, und man befindet sich in der sogenannten B- und Verarbeitung, die jetzt auch eine Sonderstellung hat. Das heißt, man hat gewisse Regeln und Pflichten. Man muss jetzt, hat nur noch gewisse Umsätze, die damit generiert werden dürfen, sonst muss man ins Gewerbe ins vollständig ins Gewerbe wechseln.
Frau Klaus, ich möchte zu Ihnen kommen, und zwar Ihr aktuelles Buch nennt sich Alkoholfrei. Jetzt, wenn man den Begriff alkoholfrei hört, dann denkt man primär mal an alkoholfreies Bier. Ich glaube, da ist die Durchdringungsquote sehr hoch in der Bevölkerung. Wie kann ich jetzt abseits von Bier alkoholfrei noch denken?
Tatsächlich, Bier ist deswegen so verbreitet, weil einfach die Qualität des alkoholfreien Biers inzwischen sehr gut ist. Das unterscheidet sich zum Beispiel von entalkoholisiertem Wein. Das heißt, das Bier kann man gut trinken. Sie arbeiten mit besonderen Hefen. Das heißt, es ist auch wirklich gebraut und es ist nicht ein klassisches Bier entalkoholisiert. Dem ist, glaube ich, ziemlich viel Arbeit vorausgegangen, aber die Bierbrauer haben es geschafft sozusagen. Und zwar jammert man über den Rückgang beim Bierkonsum, aber gleichzeitig steigt sozusagen der Konsum von alkoholfreiem Bier. Das ist bei Wein ein bisschen anders. Das heißt, da müssen die Winzer ein bisschen umdenken, aber das ist ja heute gar nicht so unser Thema. Es gibt Landwirte, die noch einen kleinen Weinberg nebenbei haben. Also Saft wird immer ein Grundthema sein, glaube ich, weil viele der Landwirte und Landwirtinnen einfach Obst anbauen oder Gemüse. Ich habe hier mal neben mir zwei Sachen stehen. Ich fahre ja gerne in so Hofläden, wenn ich unterwegs bin, und komme mir wahnsinnig schwer belastet zurück. Das heißt, ich habe einmal einen Rotklee-Sirup, den habe ich aus der Schweiz in einem Hofladen gefunden. Das heißt, da hat jemand Rotklee offensichtlich in größeren Mengen und hat da einen Sirup draus gemacht, der gar nicht schlecht ist. Dann gibt es einen Gärtner, der eigentlich Gemüse anbaut und von seinem Obst Quittenessig macht. Er hat Verwenn-Essig, er hat Holunderblütenessig. Das heißt, er nimmt ein Produkt, was er nicht auf dem Hof hat, Essig, und versetzt das mit Produkten von seinem Hof. Und dann habe ich hier einen ganz tollen Rauchkastanien-Sirup, der ist nur gemacht aus den Schalen der Esskastanien aus Südtirol, glaube ich. Das heißt, die Landwirtin röstet die Schalen, die übrig sind, über Holzkohle und kocht daraus einen Sirup. Das heißt, es ist auch noch eine Verwertung von eigentlich im Abfall sozusagen. Also ich glaube, es geht ein bisschen um kreativ sein, und Säfte sind trotzdem immer ein Thema und Limonaden auch. Und dieses Karbonisieren ist auch ein Thema. Was kann man mit relativ einfachen Mitteln, glaube ich, machen? Und eben Siruppe von Kräutern. Ja, man kann ja Verwenn-Sirup, man kann Kamillensirup, man kann all das, was auf der Wiese steht, kann man auch wunderbar einsetzen. Und Essenzen, auch das kann man mit Hydrolate kann man herstellen, ist auch gar nicht, ist immer eine Frage von Haltbarkeit. Das Problem ist, da weiß ich gar nicht, wie es bei Ihnen ist. In Deutschland muss man sich was ein halben Jahr halten. Ja, also das heißt, da fallen viele Getränke einfach raus. Fermentierte Sachen muss man eben pasteurisieren, dann sind sie nicht mehr so gesund. Also dann kommt es wahrscheinlich, ist auch gar nicht mehr diese Grundprodukteverordnung, glaube ich, greift dann auch gar nicht mehr, wenn man das mehrfach verarbeiten muss. Aber Sirupe kochen, sterilisieren einmal oder pasteurisieren. Und es ist größer, der Bauchladen, als nur Saft. Ja, und deswegen, glaube ich, geht es einfach nur um so einen kleinen Kick geben. So, wie denke ich das weiter? Was habe ich auf meinen Feldern stehen? Was steht auf meiner Streuobstwiese? Kann ich die Kräuter nutzen? Kann ich mit Heu arbeiten? Ich war letzte Woche in München. Ich habe einen Apfelsaft bekommen, der wurde mit Heu aromatisiert. Und das war ganz großartig, weil das so ganz auch fast Vanillenoten hatte. Und da wurde quasi einfach, also wie ich es richtig verstanden habe, der Saft wurde mit Heu leicht aufgekocht, wurde dann stehen gelassen in der Nacht und wurde dann abgefüllt. Hier weiß ich aber eben nicht, wie sich das mit der Haltbarkeit mittelfristig verhält. Aber das ist dann ja eben eine zweite Sache. Aber ich glaube, es gibt mehr als Bier und Saft.
Frau Klaus, jetzt haben Sie schon sehr, sehr viele kreative Lösungen angeboten. Möchte ich gleich die Frage weitergeben auch an den Herrn Dünauer. Sind einige dieser Vorschläge, dieser Praxisbeispiele möglich, oder müssen wir da hier Blasen platzen lassen und Träume zerstören?
Das Thema Sirup ist natürlich auf voller Breite möglich, weil einfach der Sirup auch in der Urprodukteverordnung steht und damit eigentlich die ganze Spielwiese offen steht. Also Sirup ist sicher eines der passenden Themen, um alkoholfreie Aromen zu transportieren, wo man einfach ganz ein breites Spielfeld hat. Ja.
Wie ist das mit dem Verjus, Herr Tschner? Ganz kurz. Verjus ist was ein totaler Trend ist in der Gastronomie. Das heißt, jeder Anbauerin, wir wollen sie jetzt nicht Apfelbauern, die machen gerade viel Verjus, Apfel und Reben, ja, also Trauben, weil das einfach wie ein Gewürz ist es ja letztlich. Und das ist da kann man mit relativ, also mit dem Aufwand, den man hat, aber Verjus ist viel, viel teurer. Also ein Verjus kann eine halbe Liter Flasche 18 Euro kosten, hingegen den Apfelsaft verkaufe ich für 3 oder so. Oder verfällt das noch unter diese Verordnung, oder ist das schon eine Etage weiter gedacht?
Nein, Verjus ist prinzipiell, fällt genau in diese Richtung. Okay. Also Verjus ist Urprodukt, Verjus ist Saft. Ist Saft unreifer, jetzt entweder Äpfel oder Trauben.
Okay.
Bei uns in der Steiermark klassischerweise aus Trauben produziert.
Okay.
Aber fällt in die Saftverordnung, ja.
Frau Klaus, ich hätte noch eine Frage Zum Thema Bedürfnisse der KonsumentInnen. Was wünschen sich Ihrer Erfahrung nach KonsumentInnen von alkoholfreien Getränken jetzt in unterschiedlichsten Bereichen? Was sind die Treiber, wenn man so will? Was sind die Ansprüche an alkoholfreie Getränke?
Also das ist tatsächlich auch unabhängig davon, ob ich in der Stadt frage oder auf dem Land. Also wenn jemand nicht trinken möchte, haben sie alle das Bedürfnis, weg von dem Cola, Fanta, Sprite, langweiliger Apfelsaft zu kommen. Das heißt, sie freuen sich, wenn sie im Restaurant sind oder in einem Café, über mal was Neues. Also ich hatte jetzt gerade am Wochenende einen langen Workshop. Die haben gesagt, wenn dein Café eine Limonade anbietet aus Kamillenblüten mit ein bisschen Lavendel, dann sind die total begeistert, weil sie sagen, sonst gibt's das nicht. Ja, das heißt, es geht einfach um so ein bisschen ab von dem, was auf ganz klassischen Getränkekarten steht. Ich habe mal so einen Vergleich gemacht, Deutschland, Schweiz, Österreich, habe mir Getränkekarten gegoogelt, habe dann so eine Word Cloud gemacht und die war wirklich zu 90%ig übereinstimmend. In der Schweiz hat man noch Rivella, in Deutschland hat man Apfelschorle. Haben Sie sowas in Österreich? Sowas wie Apfelsaft? Wie heißt das bei Ihnen?
Gespritzter Apfelsaft.
Genau. In diesen drei Ländern ist die alkoholfreie Karte im Schnitt, deckt sich ganz viel. Ja, das heißt, ich hatte ganz groß Apfelsaft und ganz groß Cola. Also es ist wirklich, das heißt, es gibt gar nicht so viele Alternativen. Und das heißt, alle Leute sind ganz begeistert, wenn es mal was anderes gibt. Und wenn jemand mal eine Cola selber macht, kann man ja machen. Das heißt, ich glaube, es geht um Zucker viel. Leute sagen, wir möchten nicht gerne so süß. Da kommen wir auch später noch dazu, glaube ich, der Speisebegleiter mit Zucker ist nicht immer ein guter Griff. Das heißt, sie wollen erwachsenes Getränk. Also wir reden über was man... Also Sie kennen das ja, Sie vielleicht nicht, aber ich, wenn ich zu einem Empfang bin und alle kriegen ihren Sekt oder ihren Champagner und ich habe dann so ein Wasserglas Orangensaft. Es gibt wirklich wenig Dinge, die mir weniger Spaß machen, abgesehen davon, dass Orangensaft einfach jetzt auch kein tolles Getränk ist, aber ich stehe dann so richtig da, wie meine Kinder auf einer Familienfeier so ein Wasserglas kriegen. Das heißt, es geht um gleichwertiges Ansehen desjenigen, der nicht trinken möchte, nicht dieses, du kriegst jetzt hier die Kinderkarte oder die Softdrinkkarte, wie sie ja häufig heißt. Wenn man Tonic auf der Karte ist, bin ich schon ganz begeistert, aber mit dem Tonic kann man zum Beispiel jeden Saft retten. Bitternoten rein, dass jeder Saft gut. Und ich habe auch Leute gehört, die sagten, ich kriege immer so, wenn ich nicht trinken möchte, bringen mir Freunde so außergewöhnliche Säfte mit. Drachenfrut, Erdbeere. Also es gibt ja, wenn Sie mal ins Saftregal gucken, es ist ja also quasi, es gibt alles, aber es ist immer süß. Ich habe immer eine Flasche Tonic dabei, weil es gibt auf jeder Party Gin. Tonic ist für mich die Rettung von allem. Mit der kann man auch einen Drachenfruchtsaft mit retten, sozusagen. Das heißt, ich glaube, die Leute wollen auch was Neues, ja, so wie auch Orange Wine im Weinbereich was Neues war. Es gibt bei Bier gibt's ja auch ganz viele Innovationen mit verschiedenen Aromen. Und ich glaube, sie möchten überrascht werden und sie möchten eben erwachsen überrascht werden und eben keine süßen Säfte nur haben. Man kann die ja variieren. Also mit dem Lavendel-Apfelsaft kann man Leute, glaube ich, ein bisschen interessierter gestalten als mit dem klaren Apfelsaft aus dem Tetrapack.
Sie haben das Thema Speisebegleitung schon ganz kurz erwähnt und erwähnen in Ihrem Buch auch das Thema Tees, unterschiedliche Teesorten. Wie ist das ein Trend? Kommt das immer mehr? Beziehungsweise wie sieht es um Kräutertees aus? Oder wie steht es um Kräutertees?
Genau, Kräutertees wäre das sozusagen, was der landwirtschaftliche Betrieb liefern kann, ne, in seinem Hofladen. Also Tee ist, nur mal erstmal kurz die kleine Abbiegung zu machen, bremsen Sie mich, weil da kenne ich immer keinen Halt bei Tee. Also Tee ist für mich eine gute Alternative zu Wein, einfach weil es keinen Zucker hat. Das heißt, wir können den Weinliebhaber, der Ansprache mit dem Storytelling abholen, mit Terroir, mit Kultivar, mit Erntezeitpunkten, mit Verarbeitungstechniken. Das heißt, das, was man beim Wein durchdeklinieren kann, ist beim Tee problemlos. Und bei Kräutertees gibt es ganz viele Möglichkeiten, ein Paket mit frisch gepflückter Lavendel und getrocknet. Ich nehme das sofort, weil das ist ein ganz tolles Produkt. Minze gibt es ja verschiedene Sorten. Man kann das in den Sirup bringen. Man kann es mit Salz mischen. Das ist zwar jetzt erstmal kein Getränk, aber ich gebe gerne Kräutersalze zum Aromatisieren in Getränke. Ja, da müssen die Kräuter relativ fein also pulverisiert sein, dann mit Salz mischen. Und für mich kommt in jedes Getränk eine Prise Salz, außer in meinen Tee. Und Kräutersalz kann man auch sonst benutzen, mal abgesehen davon. Das ist ja was auch ein Hofladenprodukt sein kann. Also was wie Kamille, wenn man sich einen Teebeutel-Tee kauft und sich angucken, wie eine Kamille aussieht, ist das fast Pulver. Das ist bei Kräutertees so. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn jemand sich wirklich Mühe gibt und Wiesenkräuter gut trocknet und die sozusagen in der ganzen Form abfüllt, dass man sieht die ganzen Blüten, Kornblüten, was auch immer man so haben kann, dann hat man ein ganz hochwertiges Produkt, was man nicht so häufig im Supermarkt bekommt. Das heißt, da kriegen Sie diesen Teebeutel mit irgendeinem Staub. Und tatsächlich ist das die niedrigste Kategorie beim Tee, also beim klassischen Camellia sinensis Tee. Wir unterscheiden in Deutschland zwischen Tee und Herbal-Tee sozusagen. Das heißt, Tee ist nur das Produkt der Camellia sinensis und alles andere ist Kraut, also Zitronengras, alles mögliche, was Sie ins Auflösen sonst im Wasser oder kochen, ist Herbal. Das heißt, Man kann Ingwer anbauen inzwischen, ja, man kann exotische Dinge, man kann Koriander hier anbauen, man muss ja gar nicht bei den mitteleuropäischen klassischen Sachen kommen, man kann da ein bisschen so eine asiatische Teemischung machen. Tee ist insofern sehr gut, weil es nicht süß ist, das holt ganz viele Leute ab. Das heißt, man kann da mit dem Tee schon wirklich viel retten. Also ich habe ja in meinem Kapitel zwar ziemlich viel über klassische Tees, aber auch Kräutertees. Ja, also man kann sozusagen sich einen guten Produzenten suchen, der einen mit Tee versorgt oder auch mit Grüntee und mischt da rein, wie beim Earl Grey, wo ja eine Bergamottöl dazu kommt. Man kann aber auch Schalen dazu geben. Es spielt auch nichts dagegen zu sagen, man nimmt eine Zitrone, was nicht auf dem Hof wächst, aber man sagt einfach, man nimmt einen Kräutertee, mischt es mit Zitronenschalen. Ich glaube, da kann man sehr viel tun, um den Leuten eine gute Zeit im Glas zu verschaffen mit dem Glas. Ich glaube, es ist wirklich immer dieses einfach mal machen, einfach mal sich trauen und ein bisschen rumgoogeln im Zweifel und gucken, was gibt es, was wächst bei mir, was kann ich damit machen. Und ich glaube, wenn man erstmal angefangen hat, dann gibt es auch kein Halten. Ja, und dann im besten Fall eine schöne Verpackung, ein schönes Etikett. Weil so wir Städter, wenn wir, entweder wollen wir es so ganz natürlich, dann freuen wir uns über so ein Säckchen mit so einem Packpapier, farbigen Anhänger und einer Kordel, so nach dem Motto, so wie wir vor 50 Jahren was gemacht haben. Man kann es auch ganz modern machen, mit einem schönen Packaging. Also das ist, glaube ich, das kostet auch wieder Zeit und Geld, ich weiß das auch, aber das Auge kauft ja mit, also mein Auge kauft immer mit. Entweder ist es so richtig wie 1803, ja, da kauft man ja alte Blumentöpfe, weil die so schön oll sind, oder aber man hat was ganz Modernes und sagt, hier habe ich von diesem Hof und ist auch was auch man so verschenken kann.
Genau, es gibt ja auch den Megatrend Individualisierung. Man möchte nichts von der Stange kaufen, man möchte individuelle Erlebnisse, individuelle Kaufserlebnisse oder Konsumerlebnisse. Genau. Sie haben jetzt auch den Tee als Alternative zum Wein angesprochen. Wein ist heute auch bei uns ein Thema. Und zwar, Herr Thünau, Sie sind ja Betriebsleiter eines Bio-Weinbetriebes. Und auch den Wein gibt es alkoholfrei. Wie entsteht eigentlich alkoholfreier Wein? Also ein Trend, eine Nische, die noch klein ist, aber vielleicht können Sie ganz kurz erklären, wie produziert man alkoholfreien Wein?
Prinzipiell wird Wein ganz normal vergoren. Also du machst einen fertigen Wein und aus diesem wird dann in einem technischen Verfahren der Alkohol wieder abgetrennt. Das heißt, du nimmst den Alkohol raus und hast die Gäraromen, die entstanden sind, trotzdem in diesem Produkt drinnen. Das heißt, abweichend zum Saft, jetzt nicht nur diese fruchtigen Aromen aus dem Saft, sondern auch wirklich die Aromen, die in der Gärung entstanden sind. Was natürlich passiert ist, Alkohol ist immer Geschmacksträger, dass man natürlich sehr viel Struktur verliert in diesen Produkten. Und ich glaube, dort hat man auch noch nicht perfekt diesen Übergang geschafft, den klassischen Weintrinker jetzt mit einem alkoholfreien oder entalkoholisierten Wein abzuholen, weil einfach das Mundgefühl ein ganz anderes ist.
Ist es da auch wichtig, wie das Ausgangsmaterial der Trauben quasi ist? Ist das entscheidend?
Ganz klar. Es ist in jedem Fall, ob wir jetzt einen Saft machen, ob wir einen Wein machen, ob wir einen Sirup produzieren, entscheidend ist immer das Ausgangsmaterial. Das ist eines auch der grundlegenden Elemente. Ich halte sehr viele Kurse im Bereich der Produktion von alkoholfreien und auch alkoholischen Produkten, Getränken. Die Grundlage ist immer die Rohware, die wir verwenden. Wenn dort schon ein Problem besteht oder dort nicht beste Rohware verwendet wird, wird auch das Endprodukt nicht gut sein.
Jetzt haben wir ein bisschen so ein Dilemma, wenn ich das so nennen darf. Also man ist ja immer im Vergleich oder so oft, wenn es Substitute gibt am Markt, dass man versucht zu vergleichen, schmeckt so wie das Original. Die Frage ist an beide gerichtet, jetzt gleich, ich möchte mit Herrn Thünau vielleicht beginnen. Wie ist es da, also wenn Sie bei einer alkoholfreien Weinverkostung sind, wie geht es Ihnen da? Also sind Sie ständig im Vergleich oder vergleicht der Konsument die Konsumentin?
Der klassische Konsument wahrscheinlich schon. Also es kommt immer darauf an, wie sehr beschäftige ich mich mit dem Produkt. Und wenn ich jetzt in einem Bereich Experte bin und einfach weiß, was erwartet mich mit einem entalkoholisierten Wein, dann werde ich ganz anders an die Sache herangehen. Wenn ich als klassischer Konsument das erste Mal damit in Verbindung komme, muss ich vergleichen. Woher soll ich wissen, wie es schmeckt?
Frau Klaus, wie sehen Sie das? Was ist Ihre Erfahrung diesbezüglich?
Also ich habe in meinem Buch tatsächlich 4 Seiten, sehe ich nochmal nachgezählt, über entalkoholisierten Wein und glaube ich 17 Seiten über Tee. Ich glaube, dass der Wein, wie er jetzt ist, der entalkoholisiert, ist noch in so einem Zwischenzustand. Ich glaube, da geht noch was sozusagen. Ja, die haben eben den Nachteil, im Vergleich zu den Bierbrauern, die können eben nicht mit natürlicher Fermentation was Alkoholfreies erreichen. also noch nicht, vielleicht kommt das irgendwann, aber im Moment ist es ja so, dass man drei verschiedene Entalkoholisierungstechniken hat und wenn es richtig gut läuft, ist derjenige, der sich mit dem Thema beschäftigt, schon am Weinberg dabei. Das heißt, man entscheidet, nicht alle Rebsorten eignen sich, wann erntet man, wie ist der Brix-Wert, den man braucht. Und dann guckt man, welche Technik ist am besten für genau diese Rebsorte in dieser Lage. Und ich bin total bei Ihnen. Je besser das Ausgangsprodukt, desto besser ist der Wein letztlich. Das ist wie beim Kochen. Wenn ich nichts schmeckendes Gemüse nehme, wird es anders schmecken, als wenn ich das Frische nehme. Das ist einfach, je besser die Basis, desto besser ist das Ergebnis. Aber immer mehr Winzer trauen sich das. Und das finde ich ein gutes Zeichen. Ich sehe das sozusagen aus Pairing-Sicht. Es gibt zwei, drei wirklich gute alkoholfreie Weine, ein paar mehr sogar, aber die haben dann ein Problem, wenn sie sich mit einer Speise kombinieren lassen müssen. Das heißt, der Wein kommt mit, also der mit Alkohol mit, was ich, 15, 16, 11%, der hat Kraft, der hat Volumen. Ich kann es immer am Riesling durchdeklinieren. Den Riesling können Sie zur Alkohol, zu, zum, zur asiatischer Küche anbieten. Und wenn Sie zu einem Curry einen entalkoholisierten Riesling nehmen, der wird fast verschwinden, weil dem fehlt einfach diese Kraft. Das heißt, man muss die Pairing-Tabellen, die alle Sommeliers lernen und Weinberater, die kann man fast alle, Entschuldigung, in die Tonne treten, weil man muss einfach immer schwächer denken. Und ich habe ein Tasting gemacht mit der Kundin zum Thema Riesling und wir waren letztlich bei der Käseverkostung und ihrem Riesling und wir waren beim Frischkäse. Alle anderen Käsesorten, alles Blauschimmel, Bergkäse, Brie, alles war viel zu stark für diesen armen, zarten Riesling. Das heißt, beim Frischkäse hat es geklappt und sagte sie, das machen wir jetzt aber nicht. Das ist mir jetzt zu peinlich, eine Frischkäse-Pairing anzubieten. Aber ich bin bei Ihnen. Mutige Winzer muss es geben, die sich trauen, ihre guten Weine zu entalkoholisieren. Es gibt da so ein ganz paar. Es gibt sogar in Österreich jemanden, der seine 98 Fallsaftpunkte Wein nimmt. Das ist ein Risiko, ja, weil A ist das Risiko, wird es so, wie ich mir das denke, und B kauft jemand. Und dann habe ich 5000 Liter verarbeitet und wenn es schlecht läuft, habe ich 5000 Liter, die ich nicht nutzen kann. Ich glaube, das ist ein Punkt, das wäre so schön, wenn man einen guten Wein ohne Alkohol hätte. Für alle. Ja? Dann braucht man nicht nur die alkoholfreie Version ziehen und alles wäre fein. Aber im Pairing funktioniert es nicht. Zum So trinken, auch gerade Sekte, finde ich, klappen hervorragend. Kohlensäure hebt das Ganze noch so ein bisschen. Ich sage manchmal, so ein Wein ohne Alkohol ist manchmal so wie so ein ungeschminktes Gesicht. Ja? Das heißt, man kann mit Kohlensäure kann man viel retten und Alkohol deckt es auch nochmal so ein bisschen über. Und der Wein ist dann quasi nackt. Der wird ganz viel beraubt. Und dann zeigt sich wirklich die Qualität des Weins. Und dann heißt es, je besser der Grundwein, desto besser ist das Ergebnis. Aber es ist ein Prozess, der auch Geld kostet. Das muss man sich auch leisten können. Das können sich manchmal kleine Weingüter eben gerade nicht leisten, weil das einfach ja, oh, der müsste eigentlich teurer sein. Das kommt noch dazu. Das heißt, Sie sehen einen Wein für, ich sag mal, 30 € mit Alkohol und der alkoholfreie müsste eigentlich 40 kosten. Und da ist der Konsument, würde ich sagen, gar nicht bereit. Das heißt, auch bei den alkoholfreien Spirituosen zahlen die Produzenten da drauf oder verrechnen es mit ihren alkoholischen. Also irgendwie muss man es ja wieder reinholen. Die Kosten, die man hat. Man muss dann das Pricing so ein bisschen anpassen. Ja.
Frage an Sie beide als Expertinnen. Würde Sinn machen, dass man jetzt das Wording ändert, dass man jetzt nicht sagt, okay, das ist entalkoholisierter Wein, weil bei Wein ist man so gebrainwashed quasi, dass es eben so schmecken muss wie Wein oder eine bestimmte. Würde es nutzen, wenn man, würde es helfen, wenn man sagt, okay, es heißt nicht Wein, sondern man macht ein neues Framing quasi?
Würde Sinn machen.
Weil sie sehen aus wie Wein, sie füllen den Wein in eine Weinflasche, sie etikettieren wie Wein. Manchmal sind sie ein bisschen mutiger, finde ich. Also viele von diesen entalkoholisierten Weinen haben ganz besondere, sehr auffällige Etiketten, so ein bisschen wie die Orange Wine. Aber ich finde, vielleicht kann man einfach überlegen, eine andere Flaschenform zu wählen. Dass ich an der Form, also nur so als Beispiel, an der Form sehe, es handelt sich hier eben nicht um einen klassischen Wein, so wie in Deutschland mit diesem Boxbeutel. Das ist ja eine sehr auffällige Flaschenform. Oder wie Ginne, ne? Die haben häufig eine ganz klare Flasche, wo man so weiß, was drin ist. Ich glaube, man muss sich so ein bisschen lösen, weil es ist kein Wein. Es war mal ein Wein, es ist jetzt nicht mehr und ich finde, oh, es braucht einen neuen Namen. Ich finde, entalkoholisierter Wein klingt ganz schlimm. Das passt schon nicht aufs Etikett. Ja, das heißt, man muss ja alles draufschreiben und man darf es nicht Wein nennen und man darf, glaube ich, auch nach der Weinverordnung auch nicht irgendwas reinmachen. Also dann ist es nämlich Erfrischungsgetränk-Kategorie, zumindest ist es in Deutschland so.
Genau.
Sie dürfen jetzt nicht Säfte, Kräuter, sondern man verletzt sofort diese gehobene Kategorie und dann ist man eben auf einer Basis mit einer Coke, um es mal ganz platt zu sagen. Das heißt, ich finde, möchte gerne eine andere Form haben. Und so, dann sehe ich im Regal, das ist ein klassischer Wein und das ist ein Getränk auf Weinbasis. Klingt auch nicht sexier, gebe ich zu, aber damit, weil in Ihrem Kopf und in meinem Kopf geht an Bordeaux und Sie wissen, zack, so schmeckt ein Bordeaux. Und dann trinken Sie den Bordeaux ohne und sagen, oh, doch kein Bordeaux. Und in der Enttäuschung braucht keiner. Und ich finde, die Qualität muss hochgehen, weil man hat einen Versuch. Der Konsument kauft eine Flasche oder kriegt sie geschenkt. Und wenn die schlecht ist, ist es vorbei. Ja? Das heißt, wenn man sagt, man muss erklären, wie wird es gemacht, haben sie gut gemacht, also auf dieses, wie wird es gemacht, das Produkt wird verändert. Es ist kein Wein mehr. Und das muss man, das ist noch nicht so, auch bei den Winzern nicht so. Die verkaufen das als ihre Weine. Und ich finde, die Erwartungshaltung ändert sich dann und dann die Fallhöhe ist dann hoch damit. Ja. Und Enttäuschung braucht man eigentlich nicht für 35 Euro.
Genau, genau. Weil wir jetzt über das Wort entalkoholisiert gesprochen haben, es gibt auf der Messe Wieselburg die sogenannte Goldene Birne, eine Prämierung, ist in Niederösterreich und dort gibt es eine eigene Kategorie seit neuestem, die heißt entalkoholisierte Obstweine. Herr Thünauer, gibt es hier Trends, die Sie wahrnehmen auf dem Gebiet der entalkoholisierten Obstweine oder welche Parallelschienen könnten hier noch auftreten?
Also ich glaube, in der Steiermark nehme ich diesen Trend bis jetzt nicht wahr. Wir haben eine Mostszene, die sich entwickelt hat, wo man Top-Betriebe haben, die auf einem sehr hohen Niveau arbeiten. Und dort ist gerade die Idee, dass man Obstweine produziert, die jetzt sehr sortentypisch sind. Also man baut so jede Apfelsorte, jede Birnensorte extra aus. Man versucht aber bewusst, wenn man es jetzt in der Produktionsweise sieht, sehr reduktiv zu arbeiten. Das heißt, das, was man im Weinbau nach dem Weinskandal gemacht hat, wo man auf einmal sehr saubere, sehr reduktive Weine gemacht hat, das ist jetzt auch der Trend im Mostbereich. Und ich glaube, dass man da auch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, dass man sagt, man muss jetzt einmal das auf den Boden bringen und sagen, man verkauft jetzt dem Konsumenten oder der Gastronomie klassischerweise einmal, was kann der Apfel in Form des Obstweines, was kann die Birne in Form des Obstweines. Das ist schon ein Schritt zu weit gearbeitet. Also ich glaube, dass das noch Zeit braucht, bis wir dorthin kommen. Es sind auch viele andere Trends, die man jetzt im Weinsektor sieht, im Obstweinsektor noch nicht da. Man baut Obstwein klassisch im Stahltank aus, sehr unter Sauerstoffausschluss, um einfach Primäraromen zu produzieren und da zu haben. Man verwendet wenig Holzfässer im Moment. Man versucht jetzt Wege wie Natural Wein oder Orange Wein im Obstbau noch nicht, weil man einfach sagt, man muss jetzt einmal den Konsumenten in die Richtung bringen, ihm zu zeigen, wie ist das Aroma eines klassischen Apfelweins, bevor ich ihm sagen kann, was kann ich noch rausholen.
Jetzt haben wir auch über technische Prozesse gesprochen, auch wie entalkoholisierter Wein hergestellt werden kann, wie Techniken für die Zukunft aussehen können. Wenn wir jetzt auf die emotionale Ebene gehen und Storytelling ist im Weinbusiness ein ganz großes Thema, funktioniert das auch für alkoholfreie Getränke? Also ich mache jetzt so eine Pauschalfrage. Natürlich müssten wir jetzt schauen, welche Getränke speziell, aber kann man sich das auch vorstellen und wie wichtig ist das? Frau Klaus?
Also Storytelling ist immer wichtig, da kriegen Sie mich immer damit. Wenn ich mit meinem Mann essen gehe, sagt er, oh, können wir bitte einfach nur essen und nicht fragen, was ist das für eine Möhrensorte? Wie wurde die fermentiert? Wie wurde die gemacht? Ich möchte es gerne wissen, deswegen gehe ich, so Spezialessen mache ich immer alleine oder mit Menschen, die auch solche Fragen stellen. Es gibt in Südtirol einen Saftproduzenten, der heißt Thomas Kohl, der produziert auf 1700 Metern wachsen seine Äpfel, oder 1200, Bergapfelsaft nennt er das. Er ist ein Bergapfelsaft-Spezialist. Auch das ist schon mal 1A Storytelling, weil aha, man ist nicht in der Ebene, man ist auf dem Berg. Er braucht weniger Pestizide, weil einfach da oben weniger Bakterien einfach gut überleben. Und er sagt, er hat reinsortige Sorten, er pflückt reife Äpfel, da fängt es schon mal an, wo alle sagen, na, ist ja klar. Aber es ist nicht klar, dass der schäbige Apfelsaft, den Sie für, ich weiß nicht, 1,20 Euro, was auch immer gerade so ein Apfelsaft kostet, der wird mit so einem Rüttler geerntet, es fallen die Reifen runter, die Unreifen, die kriegen so eine Stelle, fangen an zu oxidieren, das wird kein guter Saft. Er pflückt mehrmals in der Ernte, lässt mit der Hand pflücken, legt nicht zu viele in einen Korb, es wird sofort abgepresst, das heißt, wir reden über einen ganz behutsamen Umgang mit dem Produkt. Das ist für mich auch ein Storytelling, das heißt zu wissen, was ist das für ein Produzent, wie arbeitet der, achtet der auf sein Produkt oder will er einfach nur Geld machen? Oder ist der klare Apfelsaft, in Deutschland ist, glaube ich, klarer Apfelsaft Nummer 1, weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Das heißt, der wird ja, häufig kommt der aus China, wird zweimal im Jahr geerntet, weil die so ein Klima haben. Das heißt, wird eingekocht als Konzentrat, wird dann rekonstituiert, also wird sozusagen im Vakuum mit dem Schiff nach Europa gebracht. Wenn Edeka sagt, wir brauchen wieder Saft, der wird in Deutschland rekonstituiert, Aromarückgewinnung und dann habe ich wieder einen Saft. Ich mache jetzt mal Anführungsstriche in die Luft, es ist was anderes. Das heißt, die Leute müssen erstmal wissen, wie Saft schmeckt. Und dann kann ich mit dem Storytelling anfangen. Und wenn ich mit meinen Kunden eine Verkostung mache, dann mache ich eine Apfelsaftverkostung mit 5 Apfelsäften. Der ganz fiese, billige aus Konzentrat, der Direktsaft, der reinsortige Saft, der alte reinsortige Saft und vielleicht nochmal irgendwie so eine Cuvée mit Verbenen aromatisiert mit Hopfen. Das macht Kohl nämlich auch. Das heißt, dann sagen sie, ah, so kann Saft schmecken. Genauso kann Saft schmecken. Und das heißt, Storytelling, um Geld zu verdienen, ist immer ein Thema. Ich habe hier für diesen Rotkäse-Sirup 9,50 Franken bezahlt. Für einen halben Liter. Das ist wirklich viel Geld. Aber ich glaube, dass die Bäuerin hat mir erzählt, diese Wiese ist da und sie haben da die Schafe drauf und dann haben sie sich gedacht, sie hat mir eine Geschichte zu dem Rotklee erzählt und ich habe sofort gekauft. 9,50 Euro für einen Sirup, ja. Aber ich glaube, je besser das Storytelling, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute das kaufen. Gerade in einem Fine Dining Restaurant sowieso, ja. Das muss, anders funktioniert es nicht. So teure Dinge.
Apropos Geld verdienen, das Sie erwähnt haben, eine Frage an Herrn Dünauer bezüglich Geschäftsmodelle. Jetzt ist die Steiermark und in Österreich gibt es sehr viele landwirtschaftliche Betriebe, die auf mehrere Standbeine oder auf mehrere Pferde setzen, wenn man so möchte, also mehrere betriebliche Standbeine haben. Wie könnte man jetzt, angenommen, ich habe 20 Obstbäume, Streuobstwiese, wie die Frau Klaus das vorhin auch gesagt hat, ja. Welche Möglichkeiten kann man hier aufbringen, dass man sagt, okay, das baue ich noch in mein Geschäftsmodell Landwirtschaft ein? Also wie geht man da am besten ran?
Das ist jetzt ein Riesenfass, das Sie da aufmachen.
Wir haben Zeit.
Ein Riesenweinfass.
Ein Riesenweinfass, naja, beim Streuobst weniger. Genau. Aber prinzipiell, es gibt die klassische Überlegung ist einmal, wie kann ich meine Produkte vermarkten? Am meisten, wir haben eine eigene Direktvermarktungsabteilung im Haus, die den Betrieben beibringt, wie kann man direkt in der Direktvermarktung die Produkte vermarkten. Und das ist natürlich auch das, wo am meisten hängen bleibt. Das heißt, wir befinden uns mittlerweile in der Situation, dass man zwar sehr lange versucht hat, die Betriebe zu spezialisieren, zu Produzenten von Rohware, von Urprodukten zu machen und zu sagen, ich produziere jetzt Obst auf höchstem Niveau. Mittlerweile sind wir aber in die Situation gekommen, dass vielleicht die Vermarktung immer schwieriger wird von den Dingen, dass das sehr saisonale Produkte sind und dass die auch nicht ewig haltbar sind. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, man kann sich einerseits überlegen, wie schaffe ich es, dass ich das länger haltbar mache, vor allem aber entsteht die Situation zu sagen, wie schaffe ich es, dass ich die Wertschöpfung auf den Betrieb ziehe. Und diese Wertschöpfung schaffe ich in der Veredelung, in der Verarbeitung, dass ich einfach mehr für mich als Betrieb raushole. Und da sind wir in dem Bereich, Frau Klaus, Sie haben vorher schon erzählt, der Sirup aus Rotklee, die Kräuter, die einfach auf der Wiese wachsen. Das heißt, wir haben einfach ein Betätigungsfeld auf einmal, wo wir sagen, wir kommen jetzt von der klassischen Obstproduktion vielleicht weg und versuchen auch das, was rundherum noch am Betrieb ist, einzubinden, zu verarbeiten. Und da sind wir eben mit der Sirupproduktion, mit dem Kräutersalz, das wir machen können, mit Kräutertees, das es gibt, in der Möglichkeit, dass wir erstens Produkte kreieren können. Wir haben ein breites Portfolio an unterschiedlichen Produkten. Also wir verkaufen nicht nur das Produkt Apfel, sondern haben dann ganz viele verschiedene Produkte in einem Umfeld dabei. Und die sind auf einmal auch haltbarer. Das heißt, wir können die ein ganzes Jahr lang verkaufen. Wir haben die Möglichkeit, über einen Hofladen, über kleine Verkaufsstellen das einzurichten, dass man einfach immer wieder mal hingreift und einfach Kleinigkeiten mitnimmt. Und die Wertschöpfung am Betrieb hängen bleibt. Und wenn wir jetzt diese von Ihnen zitierten 20 Obstbäume haben, dann entscheidet sich natürlich einmal prinzipiell, was sind das für Obstbäume? Sind das 20 Apfelbäume, wo ich sagen kann, wir haben da alte Sorten stehen, die jetzt traditionell sehr wichtig sind und können dort reinsortige Säfte daraus produzieren. Haben wir 20 Zwetschgenbäume, können wir uns einen eigenen Bovidl oder einen Fruchtaufstrich daraus machen. Das heißt, wir haben einfach ein ganz breites Spektrum an Dingen, die auf einmal möglich sind. Wenn man mal diesen Schritt aus der, ich nenne es jetzt noch einmal Urproduktion, einfach aus der Rohwarenproduktion rausgehen und versuchen, mit dieser Veredelung die Wertschöpfung auf den Betrieb zu ziehen.
Mhm. Frau Klaus, Sie haben über Marketing haben wir schon was gesprochen, auch beziehungsweise über Vertrieb und Vertriebsmöglichkeiten und Verpackung, haben Sie auch schon erwähnt. Wir sind ja über ein Video verbunden und Sie zeigen uns jetzt in die Kamera eine ausgefallene Verpackung, wenn man so will. Was, die Frage an Sie vielleicht auch, was ist die ausgefallenste Vertriebsart, die Sie wahrgenommen haben, auch hinsichtlich Verpackung? Also wo sind Ihre Augen hängen geblieben bei welchen Produkten, auch natürlich hinsichtlich alkoholfreier Getränke?
Also was ich ja eben schon sagte, mich greift man entweder mit so ganz traditionellem. Ich habe hier so ein kleines Jutesäckchen in der Hand. Das habe ich auch in irgendeinem Hofladen gefunden. Da sind Seedbombs drin. Das heißt, wir reden über Samen. In diesem Fall sind die in Ton. Das ist so ein bisschen, fühlt sich an wie Murmeln. Und ich sage das mal so orangene, kleine, harte Bällchen. Da drin sind Mischungen für Kräutertee. Das heißt, ich habe hier Samen von Koriander, von Minze, von Rotklee. Das heißt, ich setze das in meinen, kaufe nur dieses Säckchen. Das heißt, das kostet mich als Landwirt einfach so ein Säckchen mit einem Schild dran. Da habe ich dann 6 von diesen Kugeln drin und ich setze die zu Hause in meinen Balkonkasten oder in meinen Garten und ziehe mir mit ein bisschen Geduld und Wasser meine Basis für meinen Kräutertee. Das heißt, für den Landwirt, ich finde, das ist das Genialste, was ich gesehen habe, zu sagen, alles klar, wir sammeln die Samen. Wir mischen die mit einer Trägersubstanz, um die zu schützen, machen die in kleine Säckchen. Ich habe dafür, glaube ich, 8 oder 9 Franken bezahlt für 6 Kügelchen. Das ist für den Landwirt vom Aufwand, würde ich sagen, Materialwert unter 1 Franken. Plus das Säckchen. Das kann man aber auch für wenig Geld erwerben. Und dann macht man noch ein nettes Schild dran. Das ist das Aufwendigste wahrscheinlich. Dann hat man noch eine kleine Pressemitteilung. Kräutertee im Sack oder so. Ich weiß nicht, ich spiele jetzt mal rum. Also ich glaube, wir Städter, die nicht jeden Tag auf dem Hof sind, finden alles, was fernab von unserem komischen Supermarktregal ist, immer gut. Das heißt, Storytelling, schöne Verpackung, besondere, also schön ist ja relativ, aber ich finde das netter, als wenn ich es in der Kiste gehabt hätte. Was hat sowas Ursprüngliches? Wir wollen ja auch gerne in die Vergangenheit reisen und sowas Ursprüngliches haben. Ich stelle jetzt auch alte Bauernmöbel in unsere Altbauwohnung, ja, einfach weil es so ein bisschen traditioneller ist. Und nehme Emaischüsseln wieder. Auf Märkten gibt es Emaischüsseln. Wie früher. Das heißt, ich glaube, wenn die Landwirte und Landwirtinnen sich so ein bisschen auf Instagram rumtreiben und einfach mal so gucken, was es ihnen so, Hofladen ist nicht der Hashtag, glaube ich, aber einfach gucken, wie wird Verpackung googeln, zu gucken, was ist für mich möglich. Vielleicht nimmt man sich auch Hilfe von jemandem. Also ich glaube, da kann man sich eine Beratung holen, die ist, glaube ich, Geld wert, bevor ich alles anfange zu recherchieren. Oder so, wenn ich sage, ich möchte jetzt meinen Wein entalkoholisieren. Es ist nicht gut, das zu googeln. Nehmt euch einen Fachmann, nehmt einmal Geld in die Hand, weil man spart, glaube ich, einfach sich viel Pain und man spart auch sich irgendwelche gesetzlichen. Also ich habe irgendwas, wurde angezeigt oder ich habe irgendwas nicht geschafft, dann muss ich sagen, wie mache ich es jetzt? Etikett, was muss drauf? Einmal fragen. Man spart sich wirklich viel, viel Nerven. Und ich glaube, dass Hofläden, Sie können mir irgendeinen sagen, ich sage Ihnen, ich finde 10 Produkte, die ich auf diesem Hofladen produzieren kann. Ich habe zum Beispiel hier einen Haselnussschal-Rindensirup gemacht. Also ich habe Haselnussrinde abgeschält, in den Ofen gelegt, mit Wasser aufgekocht, ein bisschen Zucker rein. Das ist ein ganz gehaltvoller Sirup. Weil es so eine absurde Idee ist, aus Haselnussbaumschalen Rinde was zu machen, kriegen Sie damit schon eine Aufmerksamkeit. Wenn es noch schmeckt, umso besser. Aber ich glaube, dass Fantasie ist das A und O. Man kann ja ganz breit denken, also out of the box, wie man so schön sagt. Das ist natürlich nicht jedem Landwirt in der Steiermark oder sonst wo, was ist nicht das Kerngeschäft? Da kommen halt so Typen wie ich, die sagen, habt ihr was Besonderes? Und dann sagen die, ja, wir haben hier einen Apfelsaft. Sag ich, alles klar, gut, freue ich mich auch, weil der ist im Zweifel besser als all das, was ich hier kriege. Aber wenn der kickt mich mit besonderen Dingen, die für ihn total alltäglich sind, nämlich nicht die Äpfel mischen, sondern Reinsaftige zu machen. Mit Kräutern eine Nacht ziehen lassen, das Heu von der Wiese eine Nacht in dem Apfelsaft ziehen lassen. Apfelsaft mit Heuaroma. Alles besser als Streuobstwiesensaft für mich. Und da braucht es, glaube ich, so sowas wie Sie, ihr kreative Leute, die einfach sagen, hier, komm, Landwirt, Landwirtin, lass uns mal brainstormen, zeig mir, was hast du auf dem Hof, was baust du an, was kann man damit machen? Insofern ist es da braucht es so ein Brainstorming, hin und her, Ping-Pong. Das kann man gut auch per Video machen mit mehreren Landwirten zusammen. Und einer sitzt da so wie ich, der sagt, hier, habt ihr das, macht ihr daraus das. Und dann muss man so einen Versuch starten. Das ist natürlich das Risiko, kaufe ich 100 Säckchen, muss ich gucken, wie es wird. Aber ich glaube, im Zweifel nicht machen ist nie eine gute Idee.
Das, was Sie erwähnt haben, diesen Brainstorming-Prozess, für das gibt es auch die Innovationsberatung in den Bundesländern. Also genau das, das ist das, was die Innovationsberatung in vielen Bundesländern in Österreich auch macht und anbietet.
Genau.
Wir haben noch eine Flüssigkeit oder über ein Getränk haben wir noch nicht gesprochen, nämlich über Milch. Was ist Ihre Erfahrung?
Also es gibt Speisen, die sind super mit Milch. So ein gutes Sauerteigbrot mit einem guten Schinken und Käse. Das geht gut mit Milch. Mein Sohn liebt Milch zum Döner zum Beispiel. Also Milch sorgt, Milch macht satt. Deswegen ist Speisebegleiter, die satt machen. Saft, Sirup, Milch ist was, das ist fast wie eine Mahlzeit. Also wenn Sie ein großes Glas Milch zu einer Brotzeit essen, dann brauchen Sie eigentlich nicht viel mehr. Lassi ist so ein bisschen weitergedacht. Also Joghurtgetränke kann man ja auch anbieten. Auch das ist was, was ich Landwirten mit Kühen empfehle oder mit Ziegen zu sagen, nehmt nicht nur die Milch, sondern macht daraus eben besagten Lassi, ja, oder baut es ein bisschen um, das ist wieder Kühlung, das ist natürlich auf den Hofladen auch, glaube ich, Stress so ein bisschen, das ist auch wieder das O-Produkte-Ding. Ist das noch O-Produkt, wenn ich Mango reinmache in den Joghurt?
Ist es nicht, nein. Nee. Ah, auch der Joghurt ist nicht mehr O-Produkt.
Ja, genau. Also Milch spaltet die Gemüter und ich finde, Milch passt zu einigen Speisen, aber es wäre nicht Nummer eins bei mir beim Speisebegleiter.
Sie haben auch vorher Zucker erwähnt, also auch Süßungsmittel, natürlich ein Geschmacksträger und möchten Herrn Thünauer fragen, wie eingegrenzt ist man bei der Getränkeherstellung, wenn es um Zuckerzusatz geht?
Wenn es um Zuckerzusatz geht, ich meine prinzipiell, wenn wir jetzt über das Thema Saft reden, wenn wir Saft als großen Part verwenden, Saft ist 100% Frucht, da gibt es keinen Zuckerzusatz, der ist nicht zulässig, außer wir kommen dann vielleicht in die Richtung des Saftes als Konzentrat. Da kann man dann ein bisschen über diese Zuckerung sprechen. Aber als klassisches Urprodukt ist der Saft ohne Zuckerzusatz zu sehen. Die andere Seite ist dann eher, wenn wir in Richtung des Sirups denken. Sirup gibt ja vor, wie viel Zucker drinnen sein muss. Da haben wir eher den umgekehrten Weg, dass wir versuchen, Sirup zu produzieren, der jetzt vielleicht weniger Zucker hat und ein Getränk zu kreieren, das weniger Zucker hat. Zucker ist aber aus einem gewissen Grund da drinnen und da hat man sich schon was überlegt dabei. Das ist die Idee der Haltbarmachung. Der Zucker dient im Sirup und das ist auch die Vorgabe, warum man in dem Sirup eine gewisse Menge an Zucker drin haben muss. Das dient der Haltbarmachung. Und wir haben dort auch ganz klar die Vorgaben, wie viel Zucker wir da verwenden müssen. Also Zucker ist immer ganz ein schwieriges Thema. Entweder dürfen wir gar keinen verwenden oder wir müssen sehr viel verwenden.
Mhm. Frau Klaus, Sie haben ja in Ihrem Buch 13 Süßungsquellen angegeben, 13 verschiedene. Wie kreativ oder wie groß ist diese süße Welt?
Die süße Welt ist ziemlich kreativ und man kann eben da entscheiden, nehme ich was Regionales. Also in unserem Fall ist das ja Rübe, ja. Oder gehe ich sozusagen weg und nehme Rohrohr oder Kokosblüte oder es gibt da ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und Ahornsirup, Agavensirup, das heißt, wir müssen entscheiden, was wollen wir für eine Süße. Und zum Beispiel ein Sirup aus Rohrohrzucker, der hat so eine dunkle Tönung oder eine Melasse hat eine andere geschmackliche Richtung als der klare weiße Rübenzucker, der ja fast nur benutzt wird. Aber man kann ein Getränk sozusagen individuell gestalten mit der Wahl des Zuckers. Und verschiedene Zuckersorten haben auch verschiedene Süßungsgrade.
Mhm. Ich möchte jetzt schon langsam zum Landeanflug kommen von unserer interessanten Diskussion, unserem interessanten Gespräch. Und am Schluss möchte ich mal gerne in die Glaskugel schauen, also quasi in die, wo wir die Zukunft voraussagen. Und Sie sind zwar beide nicht tätig in dem Bereich, aber trotzdem ist mir die Frage vielleicht erlaubt. Also ein Trend, man liest es, alkoholfreie Getränke, man ist sensibel für dieses Thema in der Gesellschaft. Jetzt kommen ja Trends oft zeitverzögert nach Europa, Mitteleuropa, Österreich an. Wie sieht es hier beim Thema alkoholfreie Getränke in den unterschiedlichsten Lebensphasenbereichen aus, die wir heute auch schon besprochen haben? Schwappt dieser Trend zu uns rüber? Viele Trends kommen aus Amerika, aus Asien, aus nordischen Ländern. Wie sehen Sie das, Herr Thünauer?
Also ich glaube, das Thema alkoholfreie Getränke ist ein ganz wichtiges, weil man eben in ganz vielen Lebenslagen, wie Sie es gesagt haben, damit konfrontiert werden und weil einfach der Trend weg vom Alkohol geht. Und da muss man schon ganz klar dazu bekennen, dass wir auch in der bäuerlichen Produktion einen Weg finden müssen, wie wir darauf reagieren können. Also ich glaube, dass das auch für die Betriebe immer wichtiger wird. Wie schnell das gehen wird und vor allem wie flexibel unsere Gesetzgebung dazu reagieren wird, wie schnell wir neue Produkte kreieren können wir schnell, wie schnell es eine Möglichkeit gibt, sie auch gesetzeskonform auf den Markt zu bringen und wie schnell wir die Möglichkeit finden, auch den passenden Namen dazu zu finden oder eine sogenannte Sachbezeichnung, wie es jetzt in allen Verordnungen drinnen heißt, dazu finden werden und wie schnell man diese Gesetze dahingehend anpassen kann, das wird ein großes Thema. Also sprich den entalkoholisierten Wein. Wir sind jetzt stehen gerade davor, dass wir wahrscheinlich das Weingesetz in Österreich komplett neu denken müssen und man sich gerade zur Aufgabe gemacht hat, in den nächsten 2 bis 5 Jahren wahrscheinlich ein neues Weingesetz zu erstellen, um einfach auf das reagieren zu können, um alle diese neuen Bewegungen, die da entstehen. Im Saftbereich denkt man noch gar nicht so weit. Auch da wird es notwendig sein, das neu zu denken. Und das ist einfach ein Prozess, der Zeit braucht und wo noch ganz viel passieren wird dahin, bis man einfach die Lösung gefunden hat, die uns alle dann glücklich macht.
Frau Klaus, was sagt Ihre Glaskugel in Berlin?
Ich gehe 1000%ig mit. Ich glaube, dass, ich hoffe, was soll ich anderes sagen, wenn ich mich mit alkoholfreien Getränken beschäftige, aber ich glaube, dass das Alkoholfreie wird in der Gastronomie und in der Gesellschaft den gleichen Weg gehen wie das vegetarisch-vegane. Wie Tüner schon sagte, der Trend geht dazu, dass Leute weniger trinken. Die Generation Z, die jetzt kommt, die sind jetzt in Mitte 20, die werden in 10 Jahren mit Geld essen gehen. Und die trinken, 40% von denen trinken gar keinen Alkohol. Das ist eine ganz neue Generation als meine, wo ich glaube 100% der Menschen Alkohol getrunken haben. Also wir haben uns getroffen zum Trinken früher. Ja, das heißt, diese neue Generation, die machen Sport, die wollen aktiv sein, die wollen was Gutes für den Körper tun, die leben vegan und alkoholfrei, machen noch trotzdem Sport, lernen 38 Sprachen. Also ich glaube, das ist eine neue Generation, die jetzt man echt nicht, da muss man jetzt sich auf den Weg machen, ja, um sozusagen die, das braucht ja. Man muss sie abfangen, aber mit einem guten Produkt. Und mein Aha-Erlebnis war, Martini hat im Lockdown im ersten einen alkoholfreien Wermut rausgebracht oder zwei sogar. Da dachte ich mir, okay, Martini ist ein großer Player, alles klar. Aber wenn die das machen, die machen das nicht, weil sie sich langweilen. Sondern sie machen das, weil sie sehr wahrscheinlich Studien gemacht haben über, möglicherweise ist der Verbrauch runtergegangen von Martini, weiß ich nicht. Und die verkaufen, ich weiß nicht, ich muss jetzt schätzen, ich glaube, es waren so 20-30%. Die sind total zufrieden damit. Ja, das heißt, auch Gin-Produzenten, die entalkoholisierte Gin machen, die verkaufen relativ viel. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, sie haben die Zeichen der Zeit erkannt. Und da kann man ja so ein bisschen sagen, wie vegetarische Platte, vegetarischer Teller ist genau das Gleiche. Bietet was Gutes an, denn wenn die Leute das nehmen. Ja, und der Hofladen, weg vom Streuobstwiesen-Apfelsaft hin zu reinsortigem oder Seedbombs oder sowas. Ich glaube, dass wir werden das alle noch erleben, wir drei. Dass Leute umdenken müssen und die wollen alle Geld verdienen. Wir reden ja über, das ist das Hofladenthema ja auch. Es geht um, was kann ich neben meiner Kartoffel noch zu Geld machen. Und man kann Kartoffelschalen-Chips machen übrigens, aber es ist ja kein Getränk. Aber man kann auch damit ja ganz viel Kreatives machen mit anderen Produkten. Und ich glaube, man muss raus aus diesem Tunnel. Man muss sagen, okay, was bietet mir die Welt? Und einfach wirklich mutig sein, weil sonst bleibt man einfach zurück. Ja, und dann geht diese Generation Z, die ganz viele Ansprüche hat an Produkte, die lesen nämlich das Kleingedruckte im Vergleich zu anderen, die kriegt man. Und dann, die haben Geld irgendwann und die sind bereit, es auszugeben. Deswegen glaube ich und hoffe ich, alkoholfrei ist kein One-Hit-Wonder, definitiv nicht. Und die Getränke, die es jetzt gibt, die neuen, diese Proxys, also sozusagen die weinähnlichen Getränke, die aber keinen Wein drin haben, ich glaube, das ist eher die Zukunft. Wir können uns ja mal treffen in 10 Jahren oder in 5 Jahren oder sowas, ob unsere Glaskugel, wie die so war, ob die, ja. Aber ich glaube, dass der Trend geht zu guten Alternativen, wo vielleicht auch Wein drin ist, der ohne Alkohol ist. Irgendwie so, ja. Aber ich glaube, so wie er jetzt ist, der Wein, so wird es nicht bleiben. Und deswegen muss man das neu denken, ja.
Frau Klaus, Herr Dünauer, herzlichen Dank für unser interessantes Gespräch. Liebe Grüße nach Berlin. Und wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht machen wir den Podcast ja auch in 5 Jahren wieder zum gleichen Thema.
Wir treffen uns wieder. Ich bin bereit.
Dankeschön. Herr Dünauer, danke. Frau Klaus, dankeschön.
Sehr gerne.
Gerne.
Noch ein Hinweis: Auf unserer Webseite www.meinhof-meinweg.at kann man die Aufzeichnung des Webinars Ideenacker zum Thema alkoholfreie Getränke aus bäuerlicher Hand nachsehen. Zusätzlich bietet die Website eine Datenbank innovativer landwirtschaftlicher Betriebe, den Newsletter Trendradar, einen Ideencheck und die Kontaktliste der InnovationsberaterInnen in den Bundesländern, die beim Finden und Umsetzen von Ideen unterstützen und bis zum Geschäftsmodell begleiten. So, das war's. Wir verabschieden uns aus dem 9. Farm-Up-Talk. Danke fürs Dabeisein.